Ein weiterer Punkt zu dem Thema, wie sich LaSalle in die Welt des Zen-Buddhismus reinfindet und reinlebt, ist ja die ungeheuer spannende Schilderung von LaSalles Suche oder Hindrängen auf ein Durchbruchserlebnis. Der Leser fiebert in deiner Biografie sozusagen fast über zwei Drittel oder länger mit LaSalle mit. Es zieht sich über viele Jahre diese Anstrengung und dann, sehr interessant für die Auslegungsfrage, kommt es doch etwas anders, als man erwartet hat.
Durchbruch ist also die Idee, dass man nun endlich durchbricht zur wesentlichen Wirklichkeit. Das heißt, dass eine grund- und erderschütternde Veränderung der Wahrnehmung und der gesamten Seins und Existenz und überhaupt Weise dazu sein passiert. Das ist natürlich eine sehr gewalttätige Interpretation, die nicht zuletzt in dieser ganzen Zen-Welt auch durch die Bücher von Daisai Suzuki sehr gefördert wurde, der das immer so dargestellt hat. LaSalle ist irgendwo dieser Dramatik der Darstellung sehr gefolgt, weil das wahrscheinlich auch in dem ganzen Kontext erstens sehr gefördert wurde, weil die Leute, bei denen er Zen praktiziert hat, so eine Art von Durchbruchsdramatik also sehr forciert haben. Das ist aber keineswegs überall der Fall. Das ist einfach ganz ein bestimmter Stil. Es gibt Leute, die ganz im Gegenteil, in der Zen-Praxis und in der Zen-Tradition, die ganz im Gegenteil eigentlich diese ganze Metaphorik, dass man also jetzt irgendwo durchbricht zu einem wahren Sein oder was auch immer, das eigentlich also eher belächeln und als Irrtum abtun. Weil sie meinen, es kommt darauf an, Augenblick für Augenblick diesen Weg zu gehen und zu verwirklichen. Dass LaSalle just an jemanden geraten ist, wie den Zen-Meister Harada Roshi, der berühmt war für seine Durchbruchsszenarios, der einfach rhetorisch erzeugt hat. Das ist ja ganz viel Rhetorik und Stil und Setting und so weiter. Das ist also alles, was zu einem Theaterstück dazugehört. Das waren die Umstände. Harada galt damals als einer der besten und fähigsten Zen-Meister und LaSalle hat sich natürlich jemanden gesucht, der einen guten Ruf hatte, obwohl er, wenn man die Biografie so verfolgt, manchmal den Eindruck gewinnt, dass das vielleicht nicht für ihn die optimalste Führung war, die er finden konnte. Andererseits muss man sagen, Harada hat sich wirklich sehr bemüht um ihn, so gut er konnte. Nur da waren sich einfach wirklich zwei Welten gegenüber, die also kaum zu einem wirklichen Austausch also finden konnten. Und ich meine, die Sache geht ja dann so aus, schlussendlich, LaSalle bemüht sich und bemüht sich und bemüht sich darum, diesen Durchbruch zu finden und sitzt nächtelang und sitzt im Schnee und sitzt bei Kälte und sitzt unter allen Umständen mit größtmöglichem Einsatz, ist aber gleichzeitig immer so angespannt auf das, was kommen wird, dass er wahrscheinlich damit das schon verhindert hat. Das heißt, für ihn wäre jemand, der nicht so sehr auf ein Durchbruchsszenario aus war, vielleicht sogar besser gewesen. Aber das ist hinten nach leicht gesagt. Die Sache geht dann so aus, dass er plötzlich dann von seinem Zen-Meister, den er dann nach Haradas Tod findet, das ist Yamada Roshi in Kamakura gewesen, dass Yamada Roshi ihn dann fragt und nochmal sozusagen prüft sein Verständnis, aber auf dem Hintergrund, dass LaSalle eine ganz andere Philosophie studiert hat. Das heißt, da passiert dann plötzlich, dass der Zen-Meister kapiert, hier gibt es eine philosophische Differenz, die zu überbrücken ist und dann darauf eingeht, auf diese philosophische Differenz. Es gibt auch die Geschichte, dass andere Leute dem Yamada erzählt haben, dass LaSalle so über Zen spricht, dass das nur jemand tun kann, der diesen Durchbruch, diese Erleuchtungserfahrung erlebt hat. LaSalle selber ist dann vollkommen verblüfft, dass ihm Yamada Kensho, also Erleuchtung, Selbstwissenschau attestiert, weil er damit nicht gerechnet hat. Es ist sozusagen mit Anführungszeichen nichts passiert. Und die eigentlichen Probleme kommen dann nämlich überhaupt erst im Nachhinein, weil nach so einer Erleuchtungsbestätigung kommt ja in dieser Schule mindestens dann die Koan-Praxis. Und die Koan-Praxis wiederum, die basiert dann ganz stark auf philosophischen Prämissen, die man verstehen muss, um wirklich in diese Tiefe dieser Koan-Praxis hineinzugehen. Gleichzeitig aber wird das nie thematisiert, weil das eigentliche Verständnis unterhalb der Begriffsebene stattfindet und auch dort artikuliert werden muss. Also es ist, man überspringt eigentlich diesen Bereich, wo die Reflexion von Begriffen möglich ist, überspringt man in dieser Praxis. Das wiederum macht es ganz schwierig, bestimmte Fragen überhaupt zu thematisieren, weil die gar nicht erst auftreten können, weil diese Reflexionsebene nicht zugelassen ist im Diskurs. Da kriegt das All natürlich dann seine Schwierigkeiten, weil dann geht es tatsächlich um verschiedene Ontologien und um verschiedene Metaphysiken, um die, die er gelernt hat und die buddhistische oder die zen-buddhistische Tradition mitbringt. Und das ist dann wirklich eine sehr schwierige Situation, sozusagen zwischen die Mühlsteine zweier Ontologien zu geraten.
Es ist ein sehr interessanter Hinweis und etwas, was man wirklich viel zu wenig bedenkt, wie wenig über buddhistische Philosophie explizit bekannt war zu der Zeit, als LaSalle seinen Weg begonnen hat. Und da möchte ich gleich die Frage anschließen, wie siehst du da LaSalles Beitrag oder seinen Input sozusagen? Die allermeisten Forschungen aus meiner Sicht zur buddhistischen Philosophie spielen sich heute im englischsprachigen amerikanischen Raum ab. Hat da LaSalle einen Impuls gebracht für den deutschsprachigen Raum oder kann man da eigentlich sagen, dass seine theoretischen Vermittlungsversuche nicht weiter fortgesetzt wurden?
Im deutschsprachigen Raum ist Religionswissenschaft ein Teil der Theologie, wenn es Religionswissenschaft überhaupt als Fach gibt. Es gibt ganz wenige unabhängige religionswissenschaftliche Institute. Das heißt, es gibt sowas wie eine freie Religionswissenschaft, in der es möglich wäre, buddhistisch Buddhismus zu reflektieren, was in den USA ja passiert, auch wenn die Leute keine nominellen Buddhisten sein mögen, aber es ist eine Art von Reflexion innerhalb buddhistischer Prämissen. Das passiert ja praktisch nicht, weil man entweder philosophische Prämissen mitbringt oder eben theologische, christlich-theologische Prämissen mitbringt. Wo es anders ist, in der Indologie, in der Sinologie, in der Tibetologie, da gibt es die Leute, die die Sprachen lernen, die Texte lesen und übersetzen und dann irgendwie interpretieren. Nur genau diese Leute haben dann oft nicht eine Praxis im Hintergrund. Nur ist bei religiösen Gestalten, Zeitgestalten sozusagen, ist immer die Praxis, die religiöse Praxis ein ganz wesentlicher Teil der Reflexion. Also was weißt du nicht, es hätte sich im Christentum die Dogmen über den Heiligen Geist, die hätten sich nie herausgebildet ohne bestimmte Gebetspraktiken der Mönche. Das heißt, die spirituelle Praxis und die Ausformulierung stehen in einem engen Zusammenhang. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es ganz schwer zu verstehen, warum eigentlich diese ganzen Theorien sich drehen. Wodurch also dann wiederum natürlich eine sprachwissenschaftliche Auslegung entstehen kann. Wobei man sagen muss, dass sich da, wenn man vergleicht den Wissensstand des 19. Jahrhunderts und den Wissensstand, den man heute in den orientalischen Sprachdisziplinen voraussetzen kann, das ist kein Vergleich. Also das Verständnis ist ungemein gewachsen und hat sich ungemein vertieft. LaSalle ist mit seiner Art von Vermittlungsversuch da erst gar nicht in Frage gekommen, weil ihm ging es ja gar nicht darum, die Sprache zu vermitteln, oder es ging ihm auch gar nicht darum, jetzt zu fragen, also ob diese Korns richtig übersetzt sind oder ob das überhaupt was mit Übersetzungen zu tun hat. Der Clou an der Sache ist ja, dass es darum ging, dass das eine Übermittlung außerhalb der Schrift ist. Das heißt, dass man, um Zen zu praktizieren, weder den Buddhismus noch die japanische Sprache noch sonst was braucht, sondern einfach entscheidend die Sitzpraxis ist.
Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, ist das denkbar, dass man eine Praxis unverkürzt vermitteln kann, wenn man sie aus dem metaphysischen Kontext der buddhistischen Philosophie herauslöst und wenn man sie aus dem kulturellen Kontext herauslöst, den sie auch jeweils hat?
Ich denke, dass man aber eines sagen kann, nach buddhistischem Selbstverständnis ist diese Frage teilweise zu beantworten. Die Zen-Praxis im Speziellen hat sich über weite Strecken auch innerbuddhistisch als sozusagen Wurzelpraxis, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine zweite Frage, aber als Wurzelpraxis der buddhistischen Tradition verstanden. Und zwar unabhängig jetzt von den kulturellen und schulmäßigen Ausformungen, gibt es die Idee schon früh, dass die Zen-Praxis, also Sitzen in Versunkenheit, Konzentration auf den Atem, Achtsamkeit, dass das eine ganz grundlegende Praxis ist, die dann erst später oder in den diversen Schulen mit irgendwelchen Theorien umgeben werden kann oder wird oder möglicherweise muss. Aber es gibt einfach die Idee, dass da sowas ist, was jenseits der Schuldifferenzen tradiert wird als Basis. Und genau da wird ja praktisch schon vorausgesetzt, dass es sowas gibt, was jenseits der Kultur und jenseits von bestimmten Meinungen über das, was diese Praxis sein soll, tradiert werden kann. Allerdings in Grenzen, weil natürlich das Kriterium für eine gelungene buddhistische Praxis nach allem, was ich gelesen und gehört habe, immer sein wird, die Lehre des Buddha selber. Das heißt, bestimmte Punkte und da vor allem das Abhängige entstehen und die Wahrnehmung, also das, was und das Verständnis für Lehre mit Doppel E geschrieben, das gehört wirklich zu den Basispunkten, die verstanden werden müssen. Das heißt, es gibt dann doch wieder einen Bereich, wo ganz bestimmte ontologische Momente mit in diese Praxis einfließen müssen, wenn sie sich als das verstehen soll, was sie sein will. Und das ist aber ein sehr, sehr schummriger Bereich sozusagen, weil man da nicht so einfach sagen kann, das ist jetzt das und das ist das, weil zum Beispiel abhängiges Entstehen ist, wenn man es jetzt mal von dem Faktum absieht, dass diese Lehre in der buddhistischen Tradition sehr ausführlich formuliert worden ist, ist es aber, wenn man sich die Sache anschaut, halt eine Weise, wie ich die Welt anschauen kann. Ich kann einfach ohne größere Umstände feststellen, dass alles von allem bedingt ist. Dazu muss ich nicht erst Buddhist werden, sondern es erschließt sich im Grunde bei einigem Nachdenken. Ich muss nur halt bestimmte Denkgewohnheiten sein lassen. Und die Frage ist, ob man das dann zum Beispiel sofort als Buddhismus reklamieren kann, was in buddhistischen Kreisen gelegentlich passiert, dass jeder, der solche Intentionen hat, dann einfach als Buddhist eingekauft wird, auch wenn er nie was damit zu tun hatte. Also ich weiß nicht, Henry Thoreau oder Hermann Hesse. Oder
ich habe es vielleicht etwas nicht grundsätzlich, meine Frage nicht grundsätzlich auf das abzielen wollen, ob so ein Kulturtransfer oder ein Praxistransfer möglich ist, sondern auch darauf, ob nicht auch Strategie dahinter ist. Es gibt das Wort des Exportbuddhismus oder einer Exportversion des Buddhismus, die man zurechtschneidern muss, wenn man eine bestimmte Lehre über kulturelle Grenzen hinweg exportieren will. Gibt es solche strategischen oder gab es diese strategischen Absichten zur Zeit LaSalles in Japan?
Also gegeben hat es zur Zeit LaSalles natürlich. Das ist eine Idee, die einfach entsteht mit den Großmachtansprüchen Japans. Weil Japan sich einfach gegen die westliche Invasion oder gegen den westlichen Überfall zur Wehr setzt mit der entschiedenen Absicht, selbst Großmacht zu werden. Dazu gehört auch, dass man eine Metaphysik hat, die sich durchsetzen kann gegen westliche Metaphysiken oder gegen das Christentum. Und das ist der Buddhismus geworden. Nachdem der Buddhismus aber selber, das ist eben die Geschichte, die Japaner haben zuerst sich fürs Christentum interessiert im 19. Jahrhundert und es wurde ein relativ großes Interesse da, weil der Buddhismus um die Zeit von Staats wegen kritisiert wurde, als rückständig, abergläubisch, korrupt und was einem sonst noch alles einfallen kann, warum eine Religion nicht in Ordnung ist. Man hat ihnen auch den Grundbesitz sehr stark reduziert und so, um einfach ihren Machteinfluss zu brechen und stattdessen den Shinto eingeführt als Staatsreligion. Aber das hat die Buddhisten dann wieder dazu beflügelt, dass sie geschaut haben, wie sie ihre Position verbessern können. Und das ist, die Antwort war ganz klar, eine Position für eine Religion in einem Staat, der sich modernisieren will, bedeutet, die Religion muss sich modernisieren, sonst geht es nicht. Also hat man eine neue Version des Buddhismus kreiert, in dem der Buddhismus alle die Werte, die wichtig waren zum Überleben in dem japanischen Staat, unter der Prämisse Modernisierung in sich aufgenommen hat. Das heißt also ganz viel westliches, aufgeklärtes Denken. Und diese Version wiederum konnte natürlich dann auch relativ leicht für westliche Leute attraktiv erscheinen. Und die hat man dann auch propagiert als, und man ist dann hergegangen, und Suzuki ist dann nur ein Beispiel unter vielen, man ist dann hergegangen und hat eben dann gesagt, okay, der Buddhismus ist in Japan in seiner reinsten Form erhalten, der Mahayana-Buddhismus. Und weil das so ist und weil das in der Zen-Praxis ganz besonders der Fall ist, ist das Buddhismus par excellence. Weil aber Buddhismus und Zen-Buddhismus im Speziellen jenseits der Kulturen ist und eben eine Wurzel hat, die jenseits von Sprache und Geschichte etc. ist, jenseits der Kulturen und kulturellen Ausprägungen, ist das gleichzeitig in allen anderen Religionen auch zu finden. Das heißt, immer dann, wenn eine Erfahrung jenseits von Sprache und Schrift auftritt, und das tun mystische Erfahrungen immer, kann man dann unter bestimmten Prämissen diagnostizieren, es handelt sich hier um eine Zen-Erfahrung. Das ist ein Spiel, das man endlos treiben kann, das einfach damit spielt, je nachdem, wo man hinschaut. Das ist wie beim Umspringbild, nicht das, was man sehen möchte, sieht man. Möchte man den Hasenkopf sehen, dann sieht man den Hasenkopf, möchte man die Ente sehen, sieht man die Ente. Das ist ein Beispiel von Wittgenstein bekanntlich. Und das kann man hier auch ziemlich ausführlich spielen. Das ist dann das, was Exportbuddhismus wird, was eben auch mit der Selbstbehauptung Japans zu tun hat. Und heute ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich denke, ich habe einmal ein Gespräch mit einem Zen-Meister gehabt, wo ich den gefragt habe, warum man mit dem Christentum so viel zu tun hat. Und dann hat er gesagt, ja, er findet das sehr günstig, dass man die katholischen Klöster so als eine Art Relaisstation für die Verbreitung des Zen-Buddhismus benutzen kann. Und das fände er einfach gut. Und Faktum ist, so passiert es über weite Strecken auch, weil, und das ist der andere Punkt, die hermeneutische Mühe, die sich LaSalle genommen hat, von den Leuten, die nach ihm kamen, also in den seltensten Fällen aufgebracht wird. Und es ist auch nicht wirklich erwünscht, die Leute, die sich darum bemühen, solche hermeneutische Fragestellungen zu formulieren, die tendieren dazu, aus diesem japanischen Komplex rauszudriften. Das heißt, sie machen sich dann in irgendeiner Weise mehr oder minder selbstständig von japanischen Hierarchien und Traditionen, soweit das eben möglich ist.
Du hast mit der Person LaSalle, hättest du die Gelegenheit gehabt, eine Hagiographie zu schreiben? Gibt es viel menschlich Großartiges? Du hast es nicht gemacht und hast eigentlich eine sehr nachdenkliche Biografie verfasst. Ist der Grund der, liegt der bei den Dingen, die du eben angesprochen hast, bei einer aus deiner Sicht ungenügenden Rezeptionsgeschehen seitens der westlichen, unter Anführungszeichen, Zen-Praktikanten?
Warum ich keine Hagiographie geschrieben habe? Ich glaube, das hätte der Person LaSalle einfach nicht recht getan und es wäre ihm auch nicht recht gewesen, weil das war ungefähr das Letzte, was er wollte, zum Heiligen erklärt zu werden. Es war für ihn ein wichtiger Punkt seines Lebens, war Wahrhaftigkeit. Und nachdem ich die Tagebücher zur Verfügung hatte und sehr genau gesehen habe, wo die Probleme lagen, welche Kämpfe er auszustehen hatte, wie schwierig das alles war für ihn und wie schmerzhaft, also sehr schmerzhaft sogar, dachte ich, war es für mich eigentlich klar, dass ich nicht eine geschönte Arbeit schreiben kann, wo dann alles so locker, flockig, idealisiert herumschwirrt und man also sieht, wie toll das alles ist, sondern es war einfach mir wichtig, die Brüche, die ich sehe, sehr klar zu formulieren. Für meine Begriffe hat LaSalle dadurch an menschlicher Größe gewonnen. LaSalles Absicht war, einen spirituellen Weg zu gehen und dazu gehört gerade der Abbau von Idealisierungen und ein ganz klarer Blick auf das, was ist. Und an das habe ich mich gehalten. Das war auch meine Bedingung. Ich meine, das war eine Auftragsarbeit für die Jesuiten. Und das war meine Bedingung, dass ich schreiben darf, was ich sehe. Ich hätte die Arbeit nicht gemacht, wenn ich Vorschriften gekriegt hätte, was ich schreiben muss. Für mich ist LaSalle wirklich ein Lebensvorbild. Und ich tue mir mit jemandem, wo ich sehe, dass er sich schwer tut, entschieden besser, den zu meinem Vorbild zu machen, als mit jemandem, der, wo man den Eindruck hat, das ist eh alles ganz einfach und ich merke, es ist nicht einfach. Die Idee, einen spirituellen Weg zu gehen, ist halt eo ipso kein, das ist kein Zuckerwatteschlecken. Das ist nur der Wunsch. Das ist aber ein ziemlich narzisstischer Wunsch, dass es doch endlich alles ganz einfach ist und so. Und das tut es einfach nicht.
Noch einmal der ganze Buchtitel, Ursula Barths, Hugo M. Enomi LaSalle, Ein Leben zwischen den Welten, im Benzinger Verlag erschienen. Danke für das Gespräch.